Das Kalenderjahr 2024 neigt sich dem Ende und damit auch das große, vollgepackte Sportjahr 2024. Darauf schauen wir jetzt und kommentieren das Sportjahr 2024.
Sportbusiness Kompakt, ein Podcast der IST Hochschule.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. In der Tat, es war ein Sportevent, ja, das kann man nicht anders sagen. Viele sportliche Höhepunkte, lieber Gerhard, die wir ja teilweise auch thematisiert haben. Wir konnten natürlich nicht alles aufgreifen, dafür war dieses Jahr wirklich viel zu viel los. Es war ein tolles Jahr, es war ein tolles Sportjahr, aber wir wollen nochmal ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Vielleicht nochmal so ein paar ausgewählte Events. Alles können wir nicht aufgreifen, aber vielleicht nochmal ein paar ausgewählte Events. Nochmal ein bisschen zusammen. Was waren deine Höhepunkte? Was waren vielleicht meine Höhepunkte und was ist uns in Erinnerung geblieben? Und was war vielleicht auch so aus sportlicher Sicht, vielleicht auch aus sportökonomischer Sicht, besonders bedeutsam dieses Jahr? Wie ging's los?
Wir hatten
eine Dart-WM, lieber Gerhard. Ich muss gestehen, ich hab's nicht so verfolgt. Ich bin da noch nicht so ganz auf diesen Zug abgefahren. Ich weiß, es ist ein absoluter Boom. Die hatten wir Anfang Januar. Ich war da schon ein bisschen im Handballfieber. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Handball-EM in Deutschland.
Ja, also in der Tat wollen wir ja in dem Anfangsmonat Januar auf 4 Veranstaltungen schauen. Und der Anfang war eben schon am 3. Januar mit der Dart-WM in London, in dem legendären Londoner Alley Pally. Und Gabriel Clemens, unser Deutscher, landete am Schluss ja nur auf Platz 22, war sehr hoffnungsvoll gestartet. Aber ich denke auch, wenn wir das nächste Jahr 25 die Dart WM zu Beginn des Sportjahres haben, werden wir noch sehr viel davon hören. Denn in der Tat wird Dart an Popularität gewinnen. Warum? Weil diese Sportart sehr leicht zu verstehen ist. Du hast die 3 Pfeile, du hast die Scheibe, musst mal ein bisschen rechnen, aber das geht sehr schnell hintereinander weg und das Publikum ist aktiv dabei und da ist also auch die Einbeziehung des Publikums, der sogenannte dritte Faktor, sehr wichtig, um diese Veranstaltung entsprechend zu attraktivieren. Und bevor wir zu deiner favorisierten Handball-EM der Männer kommen, hatten wir noch die 4-Schanzen-Tournee. Und das ist insofern nicht uninteressant, als dass wir ja zwar nicht den Adler gewonnen haben am Ende des Tages, aber mit Andreas Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger haben wir die Plätze 2, 3, 4 belegt. Ich denke, das war eine gute 4-Schanzen-Tournee aus deutscher Sicht.
Ja, immer ein bisschen schade. Ich schaue auch gern 4-Schanzen-Tournee, dass wir es schon lange nicht mehr gewonnen haben. Damals Hannawald natürlich unvergessen mit den 4 Siegen. Es wäre schön, wenn wir vielleicht einen haben, der es wirklich nochmal schafft, die 4-Schanzen-Tournee ja nach Hause zu bringen, beziehungsweise zu Hause zu lassen.
Was können wir lernen von der 4-Schanzen-Tournee? Der Name sagt es ja schon, es ist ein Zusammenschluss von 4 Einzelveranstaltungen. Und dieses Co-Hosting oder das Zusammenführen von Veranstaltungen, wir kennen es ja auch aus der Leichtathletik mit Diamond League. Mit anderen Worten, jeder einzelne Veranstalter, sei es in Bischofshofen, sei es in Partenkirchen oder in Innsbruck, wäre alleine nicht so attraktiv. Und deshalb ist es ein schönes Beispiel, auch unter sportökonomischen Gesichtspunkten, dass man aus 4 oder mehreren Veranstaltungen etwas zusammen machen kann. Und damit bleibt es ein Evergreen, denn ich bin sicher, dass auch 2024, 2025 im Übergang von Silvester bis Anfang Januar wieder Zuschauer hingehen. Und damit bleibt es eben zukunftsfähig.
Absolut. Und das Thema Co-Hosting, was du ansprichst, hatten wir ja auch schon mal im Podcast thematisiert letztes Jahr. Und der Trend geht auch weiter. Wir hatten ja auch über die Vor- und Nachteile dessen gesprochen und unter anderem zum Beispiel auch die Handball-WM nächstes Jahr. Norwegen, Kroatien, Dänemark wird auch wieder ein Co-Hosting-Event sein. Von daher gebe ich dir da völlig recht.
Jetzt kommen wir zu deiner Handball-Männer-EM. 4. Platz gegen Schweden. Leider war die Bronzemedaille nicht dabei. Was sind deine Erinnerungen an diese Veranstaltung?
Sehr schöne Erinnerungen. Wir haben ja auch Marc Schober, den Präsident des Handballbunds, bei uns im Fachbeirat. Mit dem haben wir uns ja auch schon ausgetauscht, auch im Nachgang des Events. Es war ein tolles Event. Was mir in Erinnerung blieb, war tolle Atmosphäre, volle Hallen. Ich glaube wirklich, Deutschland kann Events. Wirklich, das muss man sagen. Ich fand die Eröffnung klasse. Ja, also vor, ich weiß nicht, 50.000 Zuschauer, ich glaube Mazedonien war es ja, Deutschland-Mazedonien, Eröffnungsspiel, Rekordsumme, das war gigantisch.
Und vor allen Dingen, lieber Christopher, das war ja nicht in einer Halle, sondern es war ja im Fußballstadion von Düsseldorf.
Ja.
Also Fußballstadion. 50.000, ja. Die oberen werden wahrscheinlich gar nicht so viel gesehen haben. Aber das ist auch ein schönes sportökonomisches Thema, dass man, um Attraktivitäten zu schaffen, gerade im Eröffnungsspiel, dass man vielleicht die Location ändert. Und dann ist natürlich so ein Fußballstadion mit 50.000, das schafft ja keine Halle. Also bei 15.000, 10.000 ist Schluss. Und deshalb haben wir uns überlegt, nehmen wir mal die Handball EM der Männer im Januar als Beispiel dafür, dass es nicht nur recht erfolgreich gelaufen ist, sondern die Eröffnungsfeier in einer anderen Location.
Ja, total. Also die Eröffnung ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Das war klasse. Wie gesagt, Atmosphäre war toll, die Stimmung im Land. Ich glaube, auch sportlich haben wir ein tolles Event gesehen. Deutsche Mannschaft nachher so ein bisschen die Luft ausgegangen, leider, aber trotzdem Halbfinale mit Sicherheit ein gutes Turnier gespielt, verdienter Sieger nachher auch mit einem hochklassigen Finale Frankreich-Dänemark. Das war schon klasse.
Jetzt bist du ja ein passionierter Tennisspieler und im Januar beginnen ja traditionell bei den Grand Slams Australian Open, dann French Open, Wimbledon und am Ende des Tages dann auch die US Open. Die Frage ist, hast du einen zusammenfassenden Gedanken zu Tennis, weil es ja auch insofern legendäre Abschiede gab von Großen im Tennis?
Absolut, lieber Gerhard. Es war ein emotionales Tennisjahr. Du bist jetzt bei den Australian Open. Das ist ja immer traditionell das erste Grand-Slam-Finale oder das erste Grand-Slam-Turnier im Jahr. Was mir natürlich jetzt hängen bleibt, und ich glaube, wir Tennis-Fans sind alle sehr traurig, wir waren schon traurig, als letztes Jahr Roger Federer seine Karriere beendet hat. Jetzt sind wir natürlich traurig, dass sein großer sportlicher Rivale, die beiden sind ja befreundet, ich glaube auch das ist was sehr Besonderes, obwohl sie so große Rivalen waren, dass jetzt Rafael Nadal in der Tat die Bühne verlassen hat in Malaga beim Davis Cup jetzt. Und das war sehr emotional, ähnlich wie damals bei Roger Federer. Und es wird was fehlen. Also ich bin, wie gesagt, großer Tennis-Fan, seitdem ich denken kann. Und das war eine Ära, das war wirklich eine Ära. Djokovic gehörte jetzt auch noch dazu, aber Rafael Nadal und Federer, die Finals, gerade an so einem Sonntag, wo man dann irgendwie sich Zeit genommen hat, 4-5 Stunden die zu schauen, das wird einem fehlen. Das wird einem wirklich fehlen.
Wenn wir die sportökonomische Brille aufsetzen, die Frage, internationaler Sport braucht Vorbilder, braucht Idole, verliert durch das, was du beschrieben hast, der internationale Tenniszirkus der Männer zumindest an Bedeutung oder siehst du am Horizont schon neue Idole?
Ja, ich glaube, die neue Generation muss sich finden. Wir haben aber vielversprechende Sportler, die da, glaube ich, auch, wir wissen ja selbst, der Erfolg und die Popularität, auch ökonomisch gesehen, von so einer Sportart, hängt ja immer sehr stark auch mit einzelnen Spitzensportlern ab. Und ich glaube, zum einen Idole und Vorbilder, ja, gerade Rafael Nadal, der sich alles hart erarbeitet hat. Er war wirklich unheimlich, also dieses Training von ihm war Wahnsinn, das Pensum war Wahnsinn. Der hat das gelebt. Aber ich glaube auch, die Figuren, Federer, Nadal, das waren natürlich Typen, mit denen du dich identifiziert hast. Aber ich glaube, mit Jannik Sinner jetzt auch, die neue Nummer 1, die wir haben, Alcaraz natürlich, der Shootingstar, der schon, ich glaube, 3 Grand-Slam-Turniere gewonnen hat. Da sind wirklich junge Typen auch, die, glaube ich, auch das Potenzial haben, hier vielleicht wieder so ein bisschen eine neue Ära zu schaffen. Aber eins ist auch klar, diese Big Three, diese großen drei, wovon Djokovic ja jetzt noch spielt, aber jetzt auch schon sportlich ein bisschen hinten dran ist, die müssen sich natürlich erst das hart erarbeiten und so eine Ära muss wirklich erst wieder aufgebaut werden. Wir haben natürlich auch noch Zverev, ja, ganz kurz. Das bleibt mir, du hast mich ja gefragt, das bleibt mir leider auch so ein bisschen hängen, der unheimlich erfolgreich spielt. Er ist, glaube ich, aktuell die Nummer 3 der Welt. Er spielt unheimlich konstant alle Turniere, aber er hat es leider dieses Jahr wieder nicht geschafft, ein großes zu gewinnen. Und ich hoffe sehr, dass er das in seiner Karriere noch tut.
Ja, da ist ihm manchmal seine Gesundheit im Wege. Und ich habe den Eindruck, ohne da genau von was zu wissen, dass er sich überspielt hat. Einfach zu viel und zu oft verletzt.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, nach welchem Turnier es war. Es war ein Grand Slam dieses Jahr, glaube ich. Danach hat er auch 3-4 Wochen Pause gemacht. Er war erschöpft. Er war erschöpft, psychisch und physisch. Und tat ihm gut, weil er hat jetzt wieder eine ganz gute WM auch gespielt. Von daher mal sehen, aber es wird nicht einfacher, weil Sinner, Alcaraz sind natürlich jetzt ein Ticken stärker noch, sind jetzt auch noch jünger. Mal sehen, bleibt spannend.
Genau, bevor wir dann in den Februar starten, gucken wir uns noch die Rodel-Weltmeisterschaft in Deutschland an. Wenn wir sagen, oh, Rodeln, wieso macht ihr das zum Highlight des Jahres. Ganz einfach, weil unsere IST-Mitarbeiterin und Studentin Julia Taubitz dabei war und eben in der Teamstaffel Gold geholt hat, im Sprint-Einsitzer Gold geholt hat und möglicherweise jetzt eben auch im Weltcup in der nächsten Saison wieder weit da vorne stehen kann. Das heißt, Rodeln ist, gerade wenn wir die Olympischen Winterspiele, die kommen, uns anschauen, ist aus deutscher Sicht eine Bank.
Ja, absolut. Da waren wir traditionell schon immer stark. Es gibt so Sportarten, wo wir einfach gut sind. Im Wintersport ist das beispielsweise Rodeln. Das gibt die Tradition so her. Da scheinen wir gute Strukturen zu haben. Wir haben auch Sportarten, das haben wir ja auch diskutiert, wo wir vielleicht momentan Probleme haben. Auch olympische Sportarten, wo wir nicht so gute Strukturen haben. Aber ich gebe dir völlig recht, in dem Bereich sind die Deutschen immer weit vorne mit dabei.
Also gehen wir in den Februar hinein. Da war am Anfang dieses Monats die Schwimmweltmeisterschaft. Und da müssen wir sagen, Platz 15 der Deutschen mit nur 6 Medaillen. Einmal Gold, zweimal Silber, dreimal Bronze. Die Deutschen sind abgesoffen.
Ja, so kann man's sagen. Zumindest sportlich in Doha, ja. Ein bisschen was, und ich möchte nicht vorweggreifen, hat ja dann Lukas Merten wieder rausgeholt bei Olympia. Aber ich gebe dir völlig recht, auch dort strukturell, es war sportlich gesehen nicht gut. Und auch da muss man sich wahrscheinlich, müssen die Verantwortlichen sich schon Gedanken machen, wie man es vielleicht auch hier wieder von der Förderung von Jugendsport bis über infrastrukturelle Dinge hier wieder schaut, dass man auch über sportlichen Erfolg hier wieder in die Bahn kommt.
Ja, wir halten mal die Schwimm-WM im Hinterkopf, wenn wir dann später über die Leichtathletik-Europameisterschaft zu den Olympischen Spielen kommen. Denn Schwimmen ist ja eine der Kernsportarten, die zweite Woche bei Olympischen Spielen. Und da sind die Deutschen natürlich nicht gut unterwegs. Im Februar hatten wir dann noch den Super Bowl in Las Vegas. Kansas City Chiefs haben gegen die San Francisco 49er 25-22 gewonnen. Das ist jetzt mal nur für die Statisten, wer den Super Bowl gewonnen hat. Was ich allerdings wieder aus sportökonomischer Sicht für interessant empfinde, ist, 125 Millionen Menschen sollen zugeschaut haben.
Wahnsinn.
Also ohne die Streams auf den Online-Plattformen. Also 125 Millionen, weltweit größte Einzelsport-Event des Jahres. Interessante Zahl. Und was ich auch interessant finde, ist für den 30-Sekunden-Werbespot, also jetzt nur in Nordamerika, musste man 7 Millionen US-Dollar auf den Tisch des Herrn legen. Also für 30 Sekunden, allein, dass ich das jetzt so sage, habe ich 30 Sekunden verballert und 7 Millionen. Das ist ganz interessant, weil 2010 hatten dieselben 30 Sekunden nur 2,95 Millionen, sagen wir mal 3 Millionen gekostet. Also mehr als Verdoppelung in 10, 14 Jahren. Das ist schon erheblich.
Ja, ist absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, auch hier. Ja, also ist absoluter Wahnsinn. Wir haben es auch im Seminar bei mir thematisiert. Einfach auch im Zuge dieser Eventisierung, von der wir immer sprechen. Es geht wirklich beim Super Bowl. Das ist ein klassisches Beispiel dafür. Und natürlich ticken die amerikanischen oder das amerikanische Sportsystem oder auch die Nachfrage nochmal einen Ticken anders als wir in Europa. Aber es ist gigantisch, was dort an Show, was Unterhaltung als Event angeboten wird. Es geht wirklich, lieber Gerhard, schon lange nicht mehr nur um das Kernprodukt, sondern wie du sagst, es geht um die Halbzeitshows, es geht um die Werbespots. Und klar, deswegen explodieren diese Preise auch. Ne? Wir haben inzwischen internationale Übertragungen. Wir merken es ja hier in Deutschland, die Quoten steigen. Das heißt, auch Sponsoren oder eben auch Unternehmen, die eben Werbung schalten möchten, haben einfach eine riesen Zielgruppe. Sie erreichen unfassbar viele Menschen und sind deswegen auch bereit, eben hier diese Gelder zu zahlen.
Ja, und die 72.000 Zuschauer vor Ort, die Karten waren ja auch mit astronomischen Preisen verbunden. Du hattest die Halbzeitpause, also die Halftime-Show angesprochen, wo dann immer so große Superstars aus der Unterhaltung, aus der Musikbranche gewonnen werden. Da hat es ja seit letztem Jahr einen Wechsel gegeben. Bisher war immer Pepsi-Cola der Sponsor. Jetzt ist es ja Apple. 50 Millionen lässt sich also Apple diese kurze Zeit der Halbzeitpause kosten, um eben der Sponsor zu sein. Zeigt also, es geht nicht nur um das Sponsoring auf dem Trikot oder auf anderen Formen, sondern allein der Präsentator von etwas zu sein, der Halbzeitpause. Ich wüsste gar nicht, dass es im deutschen Profisport irgendwo einen vergleichbaren Halbzeitsponsor gibt. In der Halbzeit gibt es keinen Sponsor, weil da nichts stattfindet. Und das wäre vielleicht auch eine Anregung, wenn wir über Sport-Event-Management im Bachelor wie im Master nachdenken. Es ist möglich, auch die Halbzeit so zu attraktivieren, dass man ernsthafte Gelder einnimmt.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, für beide, auch für die investierenden Wirtschaftsunternehmen, könnte das so eine neue Form sein des Sponsors, die vielleicht einfach nochmal so einen zusätzlichen Werbeeffekt haben könnte.
Genau. Dann springen wir zur Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer, 10. bis 26. Mai. Die deutsche Mannschaft ist ja als Vize-Weltmeister 23 in die Veranstaltung hinein gestartet. Wie gesagt, wir haben uns in Prag und Ostrau in Tschechien eingefunden. Am Ende war es ein Aus im Viertelfinale gegen die Schweiz. Ich glaube aber, die deutsche Mannschaft wird uns bei den Olympischen Spielen wieder Spaß machen. Ich meine, ein Viertelfinal aus, das kann eben passieren. Da gibt es ja keine, ja. Da ist ja alles ein Endspiel. Aber ja. Mir hat Eishockey gefallen.
Finde ich auch, sehe ich auch genauso wie du. War auch ein tolles Event. Tschechien natürlich auch als Eishockey-Nation. Ausrichter, ganz, ganz toll. Und zum einen muss man sagen, wir sind im Viertelfinale gegen starke Schweizer rausgeflogen. Ja, weil die haben nachher auch, sind auch ins Finale gekommen. Haben im Finale auch sehr, sehr eng verloren. Dann gegen den Gastgeber Tschechien. Und das fand ich, das war in Prag eine Wahnsinnsstimmung. Gigantisch. Und hier sehen wir auch wieder, dass doch des Öfteren das Gastgeberland dann eben auch nochmal sportliche Höhenflüge erlebt, weil Tschechien jetzt auch länger keinen großen Titel mehr gewonnen hatte. Sie sind eine Nation des Eishockeys, aber trotzdem waren Kanada, Schweden in den letzten Jahren immer ein bisschen einen Ticken voraus. Aber das war gigantisch. Tolles Event, und wenn natürlich so ein Gastgeber dann noch Weltmeister wird, das toppt natürlich vieles. War ein schönes Event, und ich glaube auch, wie du sagst, die Deutschen, das sehe ich nicht negativ, sondern wir kommen sehr konstant in die Viertelfinale inzwischen rein, über die Gruppenphasen und wie gesagt, Vize-Weltmeister, jetzt Viertelfinale. Ich glaube, wir sind dran. Wir sind sportlich dran. Das sind enge Spiele, und da kannst du im Viertelfinale rausfliegen. Du kannst aber auch ins Finale kommen.
Genau. Und unsere Reise durch das Jahr 2024 geht in die italienische Hauptstadt nach Rom. Denn da haben in diesem Jahr die Leichtathletik-Europameisterschaften fast unmittelbar vor den Olympischen Spielen in Paris stattgefunden. Und ja, die Leichtathleten schauen bestimmt nicht gerne auf diese Veranstaltung, denn der Deutsche Leichtathletikverband hat gerade mal mit Malaika Mihambo Gold geholt. Wir waren nie schlechter im Medaillenspiegel. Am Ende des Tages gab es Platz 12 in der Nationenwertung, aber schlechter geht es nicht. Ähnlich wie beim Schwimmen.
Ja, und das sagte ich vorhin auch. Das sind eben Sportarten, wo wir wirklich seit Jahren leider sportlich erleben, dass wir momentan eben nicht gut drauf sind. Das hat wirklich Gründe, die sind wahrscheinlich tiefer zu suchen. Wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen, auch beim Thema Spitzensportförderung, Stichwort Fördergesetz, Gerhard, hatten wir ja auch im Podcast erwähnt. Das sind so Sportarten, wo man sagen muss, das war enttäuschend. Das war bei Olympia dann nachfolgend leider nicht viel anders, muss man auch sagen. Da waren wir ja nicht viel besser. Und von daher muss man sich da schon, oder die Verbände vor allem, müssen sich da natürlich Gedanken machen, wie es weitergeht. Ja. Das kann nicht unser Anspruch sein, bin ich voll bei dir.
Wir hatten ja gerade gesagt, Schwimmen ganz schlecht abgeschnitten, Leichtathletik ganz schlecht abgeschnitten. Und dann ist natürlich die Konsequenz, wenn wir gleich zu den Olympischen Spielen in Paris kommen, folgerichtig konnte man da auch nicht besser sein, wenn schon die jeweiligen Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften nicht gut waren. Lass uns aber noch in den Sommer jetzt zu dem Highlight auf deutschem Boden kommen. 10 Standorte, 10 Austragungsorte, 51 Spiele, Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wir alle wissen, Viertelfinale gegen Spanien, gegen die Hand Gottes, nee, sagt man ja nicht mehr, Diego Maradona hat das gesagt. Aber
das war Maradona, ja.
Das war Maradona, aber wir wollen es ja unter sportökonomischen Gesichtspunkt uns anschauen. Ich denke, Deutschland war in gewisser Weise schon Sommermärchen verdächtig als Gastgeber. Wir haben da als Deutsche nicht viel falsch gemacht.
Nein, glaube ich auch nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, wenn wir eins können, wir können Events. Ja, und ich glaube auch, dass uns diese EM, Gerhard, gut getan hat für die Stimmung im Land. Sie hat düstere Zeiten, sage ich jetzt mal politisch von der Stimmung her, auch diese ganzen globalen Dinge, die momentan vielleicht ein bisschen besorgniserregend sind. Für 4 Wochen haben wir uns, glaube ich, gut gefühlt. Wir hatten das Glück, dass die deutsche Mannschaft relativ lang dabei war und doch spannende, gute Spiele geliefert hatte. Und ich muss sagen, der Unterschied war auch so ein bisschen zu 2006. Und deswegen bin ich umso mehr froh darüber, dass es auch von der Stimmung und Atmosphäre hier in Deutschland so gut lief. Wir waren ja alle nicht in so einer Fußball-EM-Stimmung. Die deutsche Nationalmannschaft war in der Krise. Es war nicht so wirklich diese Aufbruchstimmung zu spüren. Und ich fand, mit Beginn des Turniers wurde es immer mehr. Klar ist es immer auch wichtig, wie die eigene Nation dann eben sportlich spielt. Wir sind dann unglücklich ausgeschieden gegen Spanien. Aber ich fand, was man mitbekommen hat, auch durch die Medien, wenn man die Bilder sieht, die Städte waren voll. Es sind sehr, sehr viele ausländische Fans nach Deutschland gekommen. Es ist weitestgehend friedlich geblieben, was man über die Medien zumindest gehört hat. Ich fand, es war eine tolle EM. Sportlich sowie auch wirklich, was die Atmosphäre angeht. Und ich denke auch ökonomisch, wenn man sieht, wie voll die Städte waren, Restaurants, ja. Hotels, diese indirekten Effekte, die wir da hatten. Ich glaube, das war ein tolles Event.
Ja, die Bundesregierung hat ja auch vor kurzem ein Papier veröffentlicht, dass gerade im Gastronomischen und in der Hotellerie in Deutschland diese Veranstaltung messbare Konsequenzen nach sich gezogen hat, sodass wir durchaus verstehen können, dass gerade auch in den letzten Tagen der Deutsche Fußballbund im Hinblick auf die vorgezogene Bundestagswahl, also die Neuwahlen, ein Positionspapier politische Forderungen gestellt hat. Und eine der politischen Forderungen ist, mehr Sportgroßveranstaltungen nach Deutschland holen. Ja, dann haben wir die Tour de France. Wie der Name schon sagt, eine Rundtour durch Frankreich. Was ich interessant finde, ist nicht nur die 111. Austragung dieses wichtigsten Etappenrennens im Radsport, sondern die Preisgelder sind nochmal erhöht worden auf 2,3 Millionen Euro, also für verschiedene Punkte, Etappensieg, bla 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 bla. Also insgesamt hat man 2,3 Millionen Euro ausgelobt, und das ist für uns sportökonomisch wieder von Bedeutung, weil wenn du wirklich Topstars haben willst, Tennis wäre ein ähnliches Beispiel, dann musst du mehr Geld auf den Tisch des Herrn legen. Das ist natürlich jetzt auch schwierig, weil gerade arabische Länder können das viel leichter tun, und deshalb ist da eine magnetische Wirkung in der geopolitischen Lage. Andererseits hat es noch nie mehr Geld gegeben bei der Tour de France als in diesem Jahr mit 2,3 Millionen Euro.
Ja, vielleicht noch als Ergänzung, Gerhard, auch zum ersten Mal nicht Champs-Élysées.
Ja, richtig, genau. Sehr
ja, gut. Der Einlauf nachher, das Glas Champagner des gelben Trikots, traditionell.
Genau. Nizza.
Sondern dieses Jahr wirklich aufgrund der Olympischen Spiele in Paris, dann später war es wirklich zum ersten Mal in Nizza.
Ja.
Und es war auch, was natürlich auch nochmal sportlich dann brisant hat, ein Einzelzeitfahren. Also das war auch ein Novum der diesjährigen Tour de France.
Ja, ganz genau. Aus deutscher Sicht, Red Bull, Bora, Hanse Grohe, gerade mal Platz 18 für Jay Hindley. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht groß drüber nachdenken. Es fährt auch immer noch ein bisschen Doping mit bei der Tour de France. Kann man vielleicht nicht verheimlichen, 83 Stunden in der Summe ungefähr zu brauchen, um diese 4 Wochen durchzuhalten. Da wird möglicherweise in der Tat nicht der berühmte Spaghetti-Teller ausreichen. Hinweisen möchte ich aber auch, dass zum dritten Mal die Tour de Femmes stattgefunden hat. Also auch für die Frauen gab es wieder einen Rundkurs, weniger Etappen, kürzere Strecken in der Gesamtzeit, ja. Aber auch die Frauen dürfen jetzt in die Pedale treten. Die Deutschen spielen da noch nicht eine Rolle. Aber ich finde es gut, dass man dann auch dort den Frauen die Bühne bietet, die sie verdienen.
Ja, definitiv.
So, Olympische Spiele in Paris.
Ja.
Oh la la.
Oh la la, das war ein Highlight, würde ich sagen. Wir greifen ja einiges auf, aber die Olympischen Spiele muss man jetzt schon mal ein wenig herausnehmen. Waren, also ich weiß, dass es auch im Vorhinein Diskussionen gab und wie auch immer. Ich fand, es waren klasse Spiele. Es waren, wir hatten es ja auch im Podcast schon thematisiert, es waren Spiele der Bilder, es waren Spiele, die mir auch aufgrund von Lukas Merten, gut, es ist auch die erste Goldmedaille, ist immer so die man dann am meisten in Erinnerung hat. Die Basketballer waren toll. Ja, wir waren im Medaillenspiegel nicht so stark wie gewünscht. Das haben wir ja auch thematisiert. DOSB und so weiter, Strukturen, die vielleicht hier nochmal geändert werden müssen. Aber die Spiele an sich, jetzt unabhängig vom deutschen Team auch, fand ich klasse. Also ja. Beachvolleyball am Eiffelturm, das hatte
drei,
schon was.
Das hatte was. 3x3 Basketball. Für die Statistiker 12-mal Gold, 13-mal Silber, 8-mal Bronze, 33 Medaillen. Schlechteste Ergebnis seit den letzten 20 Jahren. Wir haben praktisch nur direkt nach der Wiedervereinigung vielleicht noch vom DDR-Sport profitiert. Aber die Leistungen sind weit hinter den Erwartungen zurück und fordern sozusagen die Bundespolitik heraus, zu sagen, hör mal, wir geben euch 300 Millionen Euro pro Jahr, was macht ihr mit dem Geld, wenn wir so schlecht abschneiden? Muss man überlegen, inwieweit das eine Rolle spielt, aber ich denke auch, dass diejenigen, die sich für die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele, die Paralympics interessieren, die sollten nochmal in unseren Sonderpodcast reingucken.
Ja.
Der Highlight des Jahres oder das Highlight des Jahres war ganz bestimmt die Olympischen Spiele. Im Sommer gab es auch in Deutschland nicht ganz so in der Aufmerksamkeit, aber die Invictus Germany. Also ja. Es gibt hier die Invictus Games, nächstes Jahr wieder, in der Welttour von Prinz Harry damals ins Leben gerufen, 2012 nach den Olympischen Spielen in London. Ich hatte das Vergnügen, mit einer ausgewählten Anzahl von Studierenden in Düsseldorf zu sein, wo die Invictus Germany stattfanden. Ich kann mir vorstellen, dass diese Veranstaltung an Bedeutung gewinnt, weil mehr ins Bewusstsein kommt, dass es Männer und Frauen gibt, die sich für uns entweder in Kriegssituationen oder in Hilfsorganisationen. Es gab ja zum ersten Mal eine blaue Lichtgruppe, also für Feuerwehr, Polizei, all diese Bereiche. Und wenn man in diesem Dienst für die Gesellschaft sich verletzt, sei es körperlich oder eben mental, seelisch, dann finde ich es gut, wenn sie sich mit Sport ins Leben zurückkämpfen und dass man eine Veranstaltung hat, wo wir insofern Respekt zollen und diese Veranstaltung wertschätzen.
Absolut. Ich fand es toll, dass du auch mit den Studierenden da warst. Wir hatten uns ja auch schon drüber unterhalten. Tolle Veranstaltung, toller Hintergrund. Zeigt auch wieder, finde ich, weil es geht hier eben nicht primär ums Gewinnen und Verlieren, sondern wirklich, was der Sport leisten kann. Und zwar zum einen diesen Zusammenhalt unter den Athleten oder in dem Fall eben der Invictus-Leute und aber auch dieses Zeichen. Das heißt, der Sport schafft es, Themen in den Vordergrund zu stellen. Ja? In diesem Fall eben das Kriegsthema, was du eben gesagt hast. Und das, finde ich, zeigt auch einfach nochmal so diese Kraft, die der Sport hat, Themen in den Vordergrund zu rücken, Themen zu verändern, gesellschaftliche Dinge aufzugreifen. Und deswegen finde ich dieses Event absolut klasse.
Ja. Und damit schließt sich der Kreis des Jahres. Auf der einen Seite haben wir noch die Handball-EM der Frauen in Österreich, Ungarn und der Schweiz. Okay, aber um sozusagen den thematischen Gesprächskreislauf zu schließen, am 15. Dezember beginnt die nächste Dart-WM im Londoner Ali Pally. Und das werden wir dann zum Anlass nehmen, wenn wir uns Anfang 2025 zutrauen, eine Vorschau zu machen auf das Sportjahr 25, oder?
Ganz genau, ja.
Also dann in dem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich für euer Zuhören und euer Interesse das ganze Jahr hindurch. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns an sport@ist.de oder schreibt uns auf den verschiedenen Plattformen, wo dieser Podcast gehostet wird. Für heute sagen wir, wie gesagt, vielen Dank, habt angenehme Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Sportbusiness Kompakt ist eine Podcast-Produktion der IST Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.